ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Woche. Wir sind jetzt mittendrin in der Fußball-Europameisterschaft. Habt ihr wahrscheinlich auch gestern in Hamburg gesehen, ne? Orangefarben gekleidete Menschen, die den Sieg der Niederländer gegen Polen gefeiert haben. Ja, und dass Sport auch ein tolles Mittel gegen Einsamkeit sein kann, gerade wenn man neu in Hamburg ist, das hat uns Dirk erzählt.
Ich bin auch hergekommen 2009 aus Hessen und habe über den Sportverein zum Beispiel unglaublich viele Menschen kennengelernt. Und das ist mein Ersatz für mich jetzt.
Denn auch in Fußball-EM-Zeiten mit Public Viewing und vielen Partys gibt es ja viele Menschen, die einsam sind, auch in unserer Stadt. Und deshalb hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus eine Aktionswoche gegen Einsamkeit gestartet. Wir haben euch gefragt, kennt ihr das, das Gefühl, einsam zu sein? Und ihr habt uns total berührend und ehrlich geantwortet. Emma zum Beispiel.
Also ich habe mir halt Hilfe gesucht, ich habe mit meinen Eltern geredet, ich bin in Therapie gegangen, ich war in der Klinik. Und habe halt Leute, die immer bei mir sind.
Ja, irgendwie hängen die Leute mehr auf Social Media ab, als wie früher draußen sein oder... Ich weiß, das ist so ein schleichender Prozess, den ich selber auch bei mir gemerkt habe quasi. Ne?
Also trotz der Vernetzung mit Social Media und dass die Welt immer kleiner wird online, habe ich das Gefühl, dass man trotzdem sich zwischenmenschlich auf persönlicher, physischer Ebene entfernt voneinander.
Ja, ich glaube, das können viele von uns nachvollziehen. Sich im echten Leben zusammenfinden, das haben heute in Hamburg aber zumindest die Hafenarbeiter beschlossen. Sie sind in den Warnstreik getreten und haben damit den ganzen Tag lang den Hafen lahmgelegt. Zusammengetan haben sich auch Drogenfahnder. Heute haben sie ihre Ermittlungsergebnisse zum Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen vorgestellt. Außerdem der Elbtower, diese Riesenbaustelle, die mitten aus Hamburg aufragt, wird zu Ende gebaut werden. Wir haben mit dem Bauunternehmer Dieter Becken geredet und er hat uns gesagt, wie er die Probleme lösen will, um das Projekt zu Ende zu bauen. Und Zivilcourage rettet Menschenleben. Wir haben heute bei einem bewegenden Gerichtsprozess zugehört. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute Montag, den 12. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Knapp 36 Tonnen Kokain, so viel haben Fahnder im vergangenen Jahr sichergestellt. Ja, und das meiste davon bei uns in Hamburg im Hafen. 36 Tonnen, das ist eine Menge so schwer wie 7 Elefanten. Ich habe extra nachgeguckt, eine Rekordmenge, ist kaum vorstellbar. Ja, und um bei den Superlativen zu bleiben, damit ist den Ermittlern der bislang größte Schlag gegen den globalen Kokainhandel gelungen. Kaiser Lander, unser Polizeireporter. Wie haben die Ermittler das hingekriegt?
Wie in vielen Fällen haben die Behörden natürlich erstmal einen Hinweis bekommen. Der kam von einer Behörde in Kolumbien. Da wird auch ganz gerne mal schon das Gepäck durchleuchtet oder die Container durchleuchtet. Also da beginnt ja eigentlich auch schon oft so eine Drogenfahndung. Dieser Hinweis kam dann eben von den Behörden in Kolumbien, wurde nach Europa gesendet. Monatelang wurde ermittelt und so ist dann auch das professionelle Netzwerk der Hintermänner ans Licht gekommen. Insgesamt stecken 8 Beschuldigte dahinter. Und gegen die wird jetzt nun ermittelt wegen Drogenhandel.
Hm, auch in Hamburg, ne?
Ja, auch in Hamburg.
Hm. Und das Kokain wurde komplett vernichtet?
Ja, das ist ja dann die Aufgabe des Zolls. Natürlich wird dann erst einmal diese große Menge dann symbolisch der Presse gezeigt. Also bei 36 Tonnen ist natürlich etwas schwieriger, ja. Wenn man...
7 Elefanten.
Wie man die alle auf eine Pressekonferenz bringt. Das ist natürlich schwierig.
Ja.
Aber im nächsten Schritt werden dann die Drogen vorschriftsmäßig vernichtet.
Es ist ja schon länger bekannt, dass Hamburg ein mega Drogenumschlagplatz ist, genauso wie die Hafenstädte Rotterdam und Antwerpen. Deshalb hat sich Bürgermeister Peter Tschentscher mit deren Bürgermeistern ja auch schon ausgetauscht. Was meinst du, werden jetzt nach diesem Schlag gegen die organisierte Kriminalität weniger Drogen im Hamburger Hafen umgeschlagen?
Also dieser Fund zeigt eigentlich erst einmal, wie viel Kokain dort im Umlauf ist. Mhm. Also es ist jetzt ja kein Geheimnis, dass der Hafen, vor allem der Hamburger Hafen, als Tor zur Welt, als Tor zu Europa aus Sicht der lateinamerikanischen Länder auch immer ein wichtiger Umschlagsplatz bleiben wird für Drogen, insbesondere für Kokain. Andererseits hängt mit so einem großen Netzwerk, oftmals hängen da viele kleinere Netzwerke noch dran. Mhm. Und wenn dann irgendwo der Saft abgedreht wird oder die Kommunikation unterbrochen wird, weil Ermittlungen laufen, dann kann das natürlich kurzzeitig dazu führen, dass mit weniger Rauschgift gehandelt wird. Das ist jetzt natürlich auch die große Hoffnung der Behörden. Genau kann man das aber nicht vorhersagen und auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit.
Dankeschön, Kaiser Lander.
Sehr gerne.
Container, in denen Kokain versteckt liegt, werden aber heute im Hamburger Hafen sehr wahrscheinlich gar nicht mehr entladen, denn heute haben tausende Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat sie dazu aufgerufen. Dietrich Lehmann hat heute mit allen Seiten gesprochen. Heißt das, kein einziges Schiff kann heute abgefertigt werden?
Also ganz so absolut kann man das nicht sagen, aber es ist wirklich so, die Containerbrücken, die sind hochgeklappt. Man kann das sehen, wenn man am nördlichen Elbufer unterwegs ist. Da passiert am Burchardkai im Waltershof nichts, da passiert bei Eurogate nichts, am Tollerort-Terminal und auch in Altenwerder, da wird wirklich tagsüber jetzt kein Schiff abgefertigt, also keine Container runtergebracht, keine neuen drauf, auch keine Lastwagen, die zu den Terminals wollen, werden dort angenommen, damit, da ist klar, da passiert heute wirklich nicht richtig viel.
Was hat das für Auswirkungen? Kann man das schon absehen?
Naja, also der Hafenbetreiber Hala sagt, wir versuchen natürlich irgendwie durch ein bisschen Umschichten und so weiter, das in den nächsten Tagen wieder aufzuholen. Es gibt jetzt einfach mehrere Stunden dann, also eigentlich einen ganzen Tag Verzögerungen bei der Abfertigung, und das wieder aufzuholen, das wird eine Weile dauern. Da macht man sich Gedanken über Extraschichten oder zusätzliche Schichten natürlich. Und das ist natürlich auch ein Image-Schaden, weil es ist ja innerhalb weniger Tage schon der zweite große Streik, der den Hamburger Hafen lahmlegt. Das ist also so ein bisschen so die Sorge auch der Hafenbetreiber, dass sich Reeder dann überlegen, wenn das hier so weitergeht, dann fahren wir vielleicht in Zukunft eher mal woanders hin.
Der Warnstreik kam ja auch sehr überraschend heute zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde. Ich habe mich so ein bisschen an den Lokführerstreik der GDL erinnert gefühlt. Erst streiken, dann verhandeln. Warum macht Verdi jetzt solchen Druck?
Naja, also Verdi und die Arbeitgeber, der Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe, die liegen wirklich nach zwei Verhandlungsrunden sehr weit auseinander. Verdi fordert 3 Euro pro Stunde mehr, und das, wenn man das mal umrechnet, je nach Gehaltsgruppe, ist das schon durchaus auch ein zweistelliger Prozentzuschlag. Die Arbeitgeber bieten 2,5% an, also da liegen Welten dazwischen, aber man ist im Gespräch, und von daher ist das, auch wenn das von Seiten der Arbeitgeber nicht so deutlich gesagt wird, werten das manche schon auch ein bisschen als unfreundlichen Akt, zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde damit zu einem Streik zu starten.
Im Hamburger Hafen lief heute gar nichts mehr. Ich danke dir, Dietrich. Und wo auch nichts läuft, und das schon seit Ende 2023 nicht mehr, ist auf der Baustelle des halbfertigen Elbtowers in der Hafen City. Denn das Bauunternehmen, das den Elbtower eigentlich zu Ende bauen wollte, wartet auf Geld. Genauer gesagt auf die Millionen, die die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko nicht bezahlt hat. Denn Benko ist pleite. So weit, so schlecht. Umso erstaunter waren wir, als der Hamburger Investor Dieter Becken gesagt hat, baue ich jetzt zu Ende das Haus, das mit geplanten 65 Stockwerken eigentlich der höchste Wolkenkratzer Hamburgs werden soll. Wir haben mit Dieter Becken geredet und ihn gefragt, warum er sich das zutraut, dieses Projekt zu Ende zu bauen. Und das hat er uns gesagt.
Ich selbst habe in Hamburg bereits 5 Hochhäuser gebaut, bin 45 Jahre lang im Geschäft. Ich weiß, mit den Kosten umzugehen. Ich weiß, mit der Komplexität dieses Gebäudes umzugehen. Ich habe Erfahrung in der Vermietung derartiger Gebäude. Alles das passt zusammen, und ich denke, wir würden dieses Haus so erstellen, wie es der Architekt geplant hat.
Aber braucht Hamburg überhaupt noch die Büros, die im Elbtower entstehen sollen? Hamburg braucht Wohnungen, klar, aber Büroflächen stehen in Hamburg ja jetzt schon ohne Ende leer.
Das stimmt in der Tat. Für jetzt, für diese Zeit, für die nächsten 1-2 Jahre ist das tatsächlich so. Das merken wir auch an unseren Projekten. Aber wir sehen auch, dass die Neubaufertigstellung von Büros deutlich abnimmt. Wir sind sicher, dass eine Nachfrage in den nächsten 3-4 Jahren da sein wird und wir kein Problem sehen, diese Flächen zu vermieten.
Dieter Becken würde als möglicher Käufer auf jeden Fall jede Menge Probleme erben. Wie er die lösen will und wie es an der Baustelle derzeit aussieht, dazu haben wir ein Video gedreht, und das findet ihr in der NDR Hamburg App. Kennt ihr das, dass ihr in einer aussichtslosen Lage seid, zum Beispiel weil ihr bedroht werdet, und plötzlich springt euch jemand bei? So ist es einem Mann in Hamburg ergangen, der auf der Straße lebt und von einem anderen Mann misshandelt wurde. Der Fall wurde heute vor dem Hamburger Landgericht verhandelt. Und bevor wir jetzt auf die 4 Menschen zu sprechen kommen, die den Obdachlosen gerettet haben, Was genau ist denn in dieser Nacht vor einem Jahr passiert? Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner, die war heute bei dem Prozess dabei.
Genau, das war letztes Jahr im Februar. Es war eine sehr kalte Nacht und dieser obdachlose Mann hat in einem Eingang eines Hotels irgendwie geschlafen. Und da kam ein anderer, der jetzt Angeklagte, der ist 24, der ist irgendwie hingegangen zu ihm, hat ihn erst total beschimpft und hat dann angefangen, immer auf seinen Kopf einzutreten, sehr, sehr häufig, so von oben eingetreten und von der Seite. Und dann kamen aber halt vier junge Leute, waren Touristen aus München, und die sind dann da eingeschritten.
Auf dem Heimweg haben wir dann gesehen, gehört, wie jemand angegriffen wird und dachten uns, das können wir nicht so stehen lassen und sind dazwischen gegangen, was wir dann auch geschafft haben.
Genau, die haben das geschafft. Die haben dann den Täter von dem obdachlosen Mann weggezerrt und haben dann auch die Polizei gerufen. Und das war für die, weil dieser Täter wohl da wirklich sehr außer Rand und Band war, auch alles gar nicht so ohne.
Ja, mein Kollege wurde tatsächlich dann auch in der Rettung sozusagen oder in dem Rettungsversuch angegriffen und wurde auch verletzt tatsächlich. Der Täter war ziemlich unberechenbar und gefährlich auch. Also das hat schon sehr viel Mut erfordert, von den Kollegen da dazwischen zu gehen.
Ja, allerdings, das war echt ein wirklich beeindruckender Einsatz.
Und sag mal, der mutmaßliche Täter, was hat er denn heute gesagt? Warum ist der denn überhaupt auf den Mann losgegangen?
Also der saß da heute, muss man sagen, selber so ein bisschen wie so ein Häufchen Elend. Dazu, warum er auf den obdachlosen Mann losgegangen ist, konnte er gar nicht viel sagen. Also er war wohl auch relativ betrunken, das ist auch deutlich geworden. Und es war so, er kommt aus der Nähe von Leipzig und er war mit einer Freundin da unterwegs und der Freundin hat irgendwann ein Portemonnaie gefehlt und vielleicht war das dann so, hat er so spekuliert, dass er diesen obdachlosen Mann irgendwie beschuldigt hatte. Und was ich heute so schon beeindruckend fand, ihm tat das wirklich aufrichtig leid, das hat man gemerkt. Er hat auch viel geweint bei seiner Aussage und hat gesagt, er würde sich selber das niemals verzeihen in seinem ganzen Leben, dass er nun jemanden, einem Obdachlosen, der selber ja ein, wie er wörtlich sagte, scheiß Leben hat, sowas auch noch angetan hat. Er hat eine dunkle Hautfarbe und hat gesagt, er hat selber in seinem Leben viel Rassismus erlebt, viel Unterdrückung und kann sich überhaupt nicht erklären, dass er nun auch noch jemanden, dem es so wahnsinnig schlecht geht, auch noch sowas angetan hat. Das war seine Aussage heute.
Ja, und dann sind ja die vier Menschen eingeschritten. Was genau haben die dann gemacht?
Also erstmal haben sie, wie gesagt, diesem Obdachlosen aus der Situation geholfen, aber dann, und das muss ich sagen, hat mich besonders beeindruckt, ging es sogar noch weiter.
Ja, dann haben wir den Obdachlosen noch mit in unser Hotel genommen, weil wir wollten, dass er wenigstens eine Nacht sicher schlafen kann, haben ihm ein Zimmer geholt und haben dann noch ein bisschen mit ihm gequatscht, weil er auch nicht allein sein wollte am Anfang.
Und dann haben sie sogar noch, das fand ich auch ganz toll, auf dem Weg sogar noch am Geldautomaten gehalten und Bargeld für ihn abgehoben, weil der obdachlose Mann nicht mit ins Krankenhaus wollte, obwohl er im Gesicht sehr schwere Verletzungen hatte. Er wollte da nicht hin und dann haben sie gesagt, dann holen wir jetzt wenigstens noch Geld für ihn, damit er sich zumindest in der Apotheke versorgen kann. Also wirklich Hut ab.
Es ist so eine berührende Geschichte. Und es ist so schön zu hören, dass es Menschen gibt, die sowas tun, ne?
Ja, absolut.
Und die
absolut.
Haben dafür auch einen Preis bekommen, ne?
Genau, die haben vom Polizeiverein Hamburg haben sie einen Preis bekommen, der explizit für Zivilcourage ist. Der wurde ihnen dieses Jahr übergeben.
Tolle Geschichte. Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Und um auf die Lage von Obdachlosen aufmerksam zu machen, startet heute die Homeless Euro 2024 in Hamburg. Da treten 8 Nationalteams aus dem europäischen Ausland an, die in ihren Heimatländern unter ganz anderen als europameisterlichen Bedingungen leben. Ja, und die wollen mit ihren Spielen auf Armut und Obdachlosigkeit aufmerksam machen. Sie spielen in der Arena auf der Fanzone Hamburg. Und egal, ob ihr da nachher in der Gruppe seid oder ob ihr allein seid und was ganz anderes macht, ich wünsche euch jetzt einen herrlichen Abend. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.